Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, der Podcast für innovative Klassik.
Hallo, hallo und herzlich willkommen. Hier ist Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick, ich bin Bratschist, freischaffender Bratschist aus Hannover. Und bei mir sind noch Stocksteif und Prüde.
Mo, Schlagzeuger und Schlagzeuglehrer aus Hannover.
Moritz, auch also der Zweite in der Runde, auch ein Geiger aus Hannover, auch freischaffend tätig.
Und Thomas, Dirigent, auch wohnhaft in Hannover.
Genau. Heute Folge Nummer 2 mit dem Thema...
Der Dirigent als Diktator.
Genau.
Yes. Habe ich mir nicht ausgesucht.
Genau. Aber davor, ich muss was loswerden. Ich war in Bremen und ich bin so ein bisschen, also ich bin auf dem Weg hierher schon die ganze Zeit überlegt, was ich sagen soll, weil ich so durch bin heute. Einfach komplett fertig. Ich hab 6 Weihnachtskonzerte in Bremen in den Armen. Jeden Tag 2 Stück. Oh. Ja, also ich weiß nicht, für viele unserer Zuhörer klingt das vielleicht nicht so viel, aber es ist jeden Tag 5 Stunden Musik und war auf jeden Fall total cool. Also in der Glocke in Bremen habe ich noch nie gespielt, super, super geiler Konzertsaal, riesiges Ding, irgendwie 1400 Leute, jedes Mal voll, irgendwie mit Musica Viva, die kannte ich auch noch nicht. Und war total witzig, also so wie so, ja, so Weihnachtskonzert, ich weiß nicht, ihr seid, wer spielt ihr auch gerade Weihnachtskonzerte?
Klar, sehr, Weihnachtsoratorium. Sehr muss.
Ich habe noch ganz viele vor mir.
Das sind noch viele vor dir?
Also ich glaube 10 mindestens, ja.
Ja, krass. Ja, irgendwie hat es Spaß gemacht, weil, also ich meine, das waren ziemlich gute Arrangements und das ist halt so das Witzige, wenn dann irgendwie sowas wie Schneeflöckchen, Weißröckchen, so eine Angstnummer ist, weil die so schwer ist, hätte ich nicht viel gerecht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, in einem der Konzerte war ein Kleinkind und ihr habt das gleich gesehen, das war nicht mal 1 Jahr alt und dachte mir so, oh Gott, die arme Mutter, die ist nach 5 Minuten Konzert, ist die wieder raus und dieses Kind hat nicht einmal gebrüllt. Nicht einmal. Also schon? Das war die ganze, also es hat so, während der Moderation hat es dann immer irgendwie so geschrien, so, aber vor Freude. Und der Dirigent ist dann auch jedes Mal drauf eingegangen. Das war dann total wild. Ich meinte so, oh, du bist aber gut drauf. Und das Publikum hat gelacht und so.
Also nicht so ein Diktatorentyp.
Genau, das war nicht so ein Diktatorentyp. Hätte ich nicht gedacht.
Die Musik.
Ja, genau. So, wer hat denn noch was erlebt? Ja, Moritz.
Mo, meine ich. Ja, ich habe auch was erlebt. Ich war ganz viel in der Oper jetzt die letzten Wochen und Tage und habe bei Tosca Bühnenglocke gespielt. Das ist so ein ziemlich witziger Nebenjob, wo man halt 1 Minute Auftritt hat im 3. Akt, also voll geschminkt mit blonder Perücke und in so einer Hogwarts Kutte irgendwie auf die Bühne kommt und in dem Moment, wo man auftritt, kommt dann im besten Falle so eine Glocke von der Decke runtergeschwebt und man hat 1 Minute Auftritt, spielt die Glocken im Anfang vom 3. Akt und spielt dann noch so ein bisschen einen leicht suizidalen Messdiener und ja, der
was heißt spielen? Also musst du da wirklich Schauspieler?
Ja, ich muss wirklich,
oder?
Im besten Falle steht da eine Bank und genau, da liegt so ein Messer drauf und mit dem Messer muss ich dann so in dem Holz ein bisschen rumkerben und so ein bisschen runtergucken und so. Und dann kommt auch der Pastor rein und dann erschrecke ich mich so ein bisschen vor dem und so und muss auch weggehen. Also ja, genau. Und in der Zeit muss ich halt 28 Takte durchzählen, um dann meinen zweiten Einsatz zu bekommen. Das ist auch gar nicht so einfach.
Und neulich ist irgendwas schiefgegangen, das fand ich mega lustig.
Ja, genau. Also eigentlich ist mittlerweile schon 2-mal was schiefgegangen. Erstes Mal bin ich aufgegangen und stand halt da und die Glocke war einfach noch 5 Meter über mir in der Luft und der Einsatz kam, der Dirigent hat halt nicht auf die Bühne geschaut, wo ich stand und einfach durchdirigiert, das heißt, ich konnte die ersten Schläge einfach nicht spielen und zwar super bitter, weil was hätte ich machen sollen, ist halt total auf Kante getimt und dann, ja, war natürlich ein bisschen bitter und jetzt gerade vor 3-4 Tagen, als ich es wieder gespielt habe, da war halt auf dieser Bank, auf die ich dann halt eigentlich gehen soll nach meinem Einsatz, stand halt so eine riesen Weihnachtskrippe. Die hatten halt die Bühnenarbeiter noch nicht wieder wegräumen können in der Zeit. Das heißt, ich ging dann da so hin, wollte mich da irgendwie so hinsetzen, habe dann nur gesehen, die Bank ist besetzt, das Messer ist auch nicht da und habe mich dann irgendwie einfach so im Affekt irgendwie so an die Seite gestellt, ein bisschen komisch geguckt, bin dann wieder abgegangen. Ja, auf jeden Fall auch witzig, was da so alles schiefläuft. Ne?
Und was sonst eigentlich niemand so richtig mitbekommt immer, ne? Nee,
nee. Also wahrscheinlich haben beide Sachen, die passiert sind, 95% im Publikum nicht gerallt. Also noch weniger eigentlich, aber ja, schon witzig. War dann schon auch ein bisschen Stress, wenn man sieht, oh scheiße, die Glocke. Die kommt nicht.
Wie gehen die damit um, wenn sowas schief geht? Also
es ist dann immer so ein bisschen die Schuldfrage, die geklärt werden muss. So. Das ist so das, was ich dann so mit.
Das war der Schlagzeuger.
Genau, ist es jetzt der Schlagzeuger? Ist die Technik schuld, weil die Glocke zu spät kommt? Ist der Bühnenmensch schuld, der die Tür zu spät geöffnet hat? Oder ist der Mensch, der auf der Bühne steht und irgendwie zu spät ist, schuld? So. Und da ging es jetzt irgendwie doch relativ viel darum, wer jetzt denn irgendwie Schuld hat und so. Und das ist eigentlich mir egal, weil es ändert halt nichts. Aber letztendlich war es, ich glaube, das Hauptproblem war, dass es ein anderer Dirigent war, der diese Tosca am Ende mit insgesamt 10 Minuten weniger Dauer durchgezogen hat. Das heißt, deshalb war der Cue für meine Glocke einfach auch zu spät. Das heißt, weil er so schnell dirigiert hat, hat die Zeit nicht gereicht, bis ich Glocke spielen musste.
Überaus diktatorisch. Also
überaus,
durchgezogen.
Also durchgezogen, ja.
Am Ende ist es der Dirigent.
Ja.
Das, darauf müssen wir nochmal zurückkommen, ja.
wir haben sonst auch noch, was haben wir? Wir hatten noch ein paar eigene Projekte, oder? Das hatten wir Darkroom und Dark Ride. Darkroom. Können wir vielleicht mal drüber reden. War nämlich richtig cool. Wir waren im Schauspielhaus und haben dort so ein kleines logistisches Problem gehabt, dem wir begegnen mussten.
Ja, wir haben da zweimal vor ausverkauftem Haus gespielt und da passen ja 600 Leute rein. Und diese Erfahrung hatten wir bisher noch nicht. Wir haben das bis jetzt eher immer sehr oft gespielt, weil die Räume, in denen wir gespielt haben, nicht so groß waren. Da haben wir da vielleicht mal so 250 Leute blind reingebracht. Die kriegen ja diese Schlafbrillen vorher auf. Und wir bringen sie dann an ihren Platz und legen sie auf ihre Feldbetten. Und diesmal waren es halt einfach 600 pro Abend. Und im Schauspielhaus gibt es auch noch unwahrscheinlich viele Treppen. Ist mir noch nie aufgefallen, aber wenn man sich das daraufhin mal im Vorfeld anguckt, dann merkt man so, okay, also es sind wahrscheinlich irgendwie, wenn man da in der 16. Reihe sitzt, muss man 35 Treppen, einzelne unterschiedlich hohe Treppen gehen. So. Und das war eine total witzige Herausforderung für so ein künstlerisches Team, wie wir es ja sind, die ja ausgebildet sind, um einen Stock zu schwingen oder eine Bratsche zu spielen, zu überlegen, wie bringt man in sehr kurzer Zeit 600 Leute blind an den Platz, die eben alle über ganz viel Treppen laufen müssen und so super lange Reihen auch durchgehen müssen, wo man dann als Führer dann auch gar nicht mehr rauskommt und so. War cool und hat 1A geklappt.
Hat funktioniert, ja. Also was,
ein ausgeklügeltes System.
Ja, das war ein richtiger Schlachtplan.
Ich bin auch richtig stolz. Das war echt so, ja. Saß in der Kantine vom Schauspielhaus und haben eine Stunde lang rumgeprokelt, so, wie könnte man das machen? Und haben echt, ja genau, sehr ausgeklügelt.
Und es sah auch richtig cool aus. Es gibt auf Facebook auf der Treppenhausorchester-Seite richtig geiles Bild davon, wie halt einfach dieses Publikum da sitzt in vollem Schauspielhaus und alle halt eben mit diesen Schlafmasken. Das ist total geil.
Voll geil. Vor allem habe ich dieses Foto, wir haben es ja zweimal gemacht, und irgendwann habe ich mich so umgedreht, als alle drin waren, und dann ist mir bewusst geworden, okay, dieses Bild ist so cool und niemand wird es jemals machen, weil niemand, kein Fotograf steht auf der Bühne und so. Und dann dachte ich, okay, ich bin wahrscheinlich derjenige, der das jetzt machen müsste. Und dann habe ich irgendwie gedacht, krass, mein Handy liegt ja hier irgendwo, und habe es schnell rausgekramt und habe Kamera eingestellt, und dann war es einfach komplett dunkel. So, wirklich nur 3 Sekunden, bevor ich da drauf drücken konnte. Und 4 Tage später war die zweite Vorstellung, gleiche Situation, ich stehe wieder da und denke, das sieht so cool aus. Warte mal, ich wollte das Foto machen. Und habe wieder mein Handy rausgekramt und habe das Foto gemacht, und 2 Sekunden später war es komplett dunkel, so. Also gerade noch.
Lerneffekt geschafft. Gerade noch ausreichend.
Ja, genau.
Ja, weil es sieht halt so geil aus und keiner sieht es, weil das Publikum hat ja eh diese Schlafmasken auf und nur wir haben das halt gesehen. Ja. Und man ist dann ja irgendwie so tendenziell in so einem Mindset, dass man ja sowieso noch total pumped ist und total aufgeregt, weil man halt eben diese ganzen Leute reingeführt hat. Und dann muss man auch noch spielen, und da es fällt dann, das kann man dann nicht so wirklich genießen. Vielleicht so nach der zweiten, dritten Nummer oder so.
Ja, das war auch eigentlich mit mein absoluter Favorite-Moment, so apropos, man ist davor noch irgendwie am tausend andere Sachen machen und dann geht es aber darum, ja, richtig tolle Musik zu machen, als du, Yannick, bei Dark Ride, dem anderen Großprojekt, was wir in letzter Zeit hatten, eine Viertelstunde vor der Premiere noch auf so einem Dach saß
und so ein Schild angeschraubt habe.
Und dann hast du dein Zeug zusammengepackt, bist nach hingegangen, hast dich umgezogen.
Oder, ich muss mich ja nicht umziehen.
Du musstest dich nicht umziehen.
Ja, genau. Ich hätte nackt spielen können, habe ich vielleicht auch gemacht, ne? Weil, sieht ja keiner, weil ich war im letzten Raum und
der war dunkel.
Und der war komplett dunkel. Also in kompletter Dunkelheit haben wir dort im Streichquartett 56 Mal den langsamen Satz aus dem Debussy-Quartett gespielt und es war toll. Also ich könnte es nochmal 50 Mal spielen.
Das wirklich, sagt man dann danach immer, dass man es nochmal machen könnte. Aber ich glaube, so nach dem 55. Mal denkt man sich, naja.
Also ich bin schon 9 Mal an einem Abend, so das war ja so der Schnitt, circa 8-9 Mal an einem Abend. Das zieht sich dann schon. Man zieht es natürlich irgendwie durch, aber vor allem dann irgendwie immer noch was zu gestalten und so und irgendwie da noch wirklich was rauszuholen.
Sag doch mal kurz, was du da gespielt hast.
Ich habe da gespielt ein Stück von Tefeltuis, Insomnia. Für Marimba, also so Percussion-Setup mit Pauken und Marimba-Vibraphon, Bassklarinette, Sopran und Akkordeon. Und super, das war ein sehr spannendes Stück und vor allem auch in einem sehr besonderen Raum, nämlich wir waren im Wald. Der Wald war ein Raum, der komplett mit Rollrasen ausgelegt war und mit Efeu behangen. Das war wirklich witzig mit krassem Licht und ja, wir hatten unseren Spaß da drin. Es hat ganz spannend gerochen.
kann ich mich auch dran erinnern.
Ja. Anfangs 95%. Das war auf jeden Fall eine große Herausforderung, so auch für die Instrumente.
Es gab sogar eine Feuerstelle, so, ne? Echtes Feuer.
Es gab offenes Feuer und alles das, was man einfach gerne macht, wenn man seine Instrumente in dem Raum stehen hat, 10 Tage.
Was kostet du eine Marimba?
Ja, 15.000. Oh. Es geht noch, aber so.
Und die Sparvariante.
Ja.
Müssen vielleicht mal für alle, die nicht da waren, sagen, was das für ein Projekt war.
Ja, sag doch mal.
Achso, ich jetzt?
Ja.
Ja, gut, sag ich doch einfach mal. Das war Dark Ride. Heißt fast genauso wie Dark Room, ist aber was ganz anderes.
Ja, was wir nicht können, sind Namen.
Nee, wirklich, also ganz schlecht, sieht man schon in unserem Orchesternamen.
Oder am Namen von diesem Podcast. Oh.
Der ist doch so gut.
Genau, also unsere Geisterbahn, die wir alle 2 Jahre irgendwo reinbauen und wo das Publikum dann so in kleinen Gruppen durch sich seinen Weg sucht und deswegen auch 56 Mal, weil das dann für jede Gruppe halt wieder neu gespielt werden muss. Und deswegen findet es jeden Abend 8 bis 9 Mal in jedem Raum statt.
Das ist schon irre, dass man irgendwie Kleingruppen von 22 Leute waren das, glaube ich, maximal. Und
ja, manchmal haben sich ein paar Leute reingeschmissen.
Weil es war halt total ausverkauft. Aber tatsächlich waren da fast 1000 Leute drin oder so am Schluss. Ne? So utopisch, wenn man sich das vorstellt. Ja, und auf jeden Fall auch witzig, dass sich die Leute da irgendwie dann auch so teilweise verlaufen oder irgendwie irgendwelche Aktionen bringen, mit denen man irgendwie nicht rechnet, immer wieder und man alles versucht, dass man denen natürlich die Illusion gibt, dass sie sich irgendwie mehr oder weniger frei bewegen, aber man natürlich auch nicht will, dass sie irgendwie am Raum vorbeilaufen oder so. Zum Beispiel bei uns ist immer passiert so. Ja.
Ja, im Dunkelraum hat man die ja immer nicht gesehen. Man hat dann immer nur so sich vorstellen können, wie die aussehen, weil man hat ja die Stimmen gehabt und das war auch immer, jede Gruppe war ganz anders und es ist dadurch, dass man die nicht gesehen hat, hat man es ja nur gehört, aber du hattest Gruppen, die waren super leise und da hattest du Gruppen, die gingen gar nicht, die waren halt super laut und du sitzt da im Dunkeln und wartest, bis sie da alle ihren Platz gefunden haben und denkst dir so, oh Gott, ihr könnt ja nicht mal aber dann gut, dann sobald die Musik gespielt hat, das war dann bei jeder Gruppe so, die waren dann, nachdem das Stück fertig war, waren die immer ruhiger als vorher, also das hat zumindest schon mal funktioniert. Und das Ganze so oft zu spielen, das wollte ich nämlich vorhin sagen, die beste Version des Abends war das letzte Mal, wo wir es gespielt haben.
Ah ja.
Und die allerbeste Version von allen 56 Mal war die 56.
Wirklich?
Ja, auf jeden Fall. Aber mit Abstand. Mit
ein Happy End.
Das war nochmal so ein Knaller und wir hatten alle Bock, da nochmal zu zaubern und ja. Also ich hätte es am liebsten noch
57 müsste man mit jedem Mal Stück, gespielt. Ja, man müsste es eigentlich mit jedem Stück so exerzieren. Irgendwann, also jeden einzelnen Satz 56 Mal im Dunkeln spielen. Und dann am Ende, dann ist das richtig gearbeitet.
Ja. Und dann aufnehmen.
Und dann aufnehmen, ja. Ich ärgere mich so sehr, dass wir die Nummer 56 nicht aufgenommen haben. Es war leider nicht möglich, weil jeder kleinste Lichtschein hat halt kein Aufnahmegerät, was man komplett dunkel machen kann.
Ah, ja.
Und der kleinste Lichtschein macht halt alles kaputt, weil dann siehst du halt den Raum, der halt im Gegensatz zu den anderen Räumen nicht so inszeniert ist und der ist halt einfach total raw, weil halt komplett dunkel und hast halt in jeder Ecke einen Musiker sitzen. Und jeder kleinste Lichtschein macht alles kaputt. Also. Mhm,
total.
Naja.
Stock, Steif und Prüde. Wir erklären Klassik.
Ich wurde nämlich darauf hingewiesen, dass wir beim letzten Mal haben wir über die teuersten Instrumente der Welt geredet und es ist mir einfach nicht mehr eingefallen. Ich wusste noch, dass es eine Bratsche war und eigentlich wusste ich auch, wer die spielt und wie sie hieß und was die so ungefähr gekostet hat, aber es ist mir einfach nicht mehr eingefallen und hat dann Matze geschrieben, das teuerste Instrument der Welt ist tatsächlich eine Bratsche. Zitat, erstmals seit Jahrzehnten wird eine der äußerst seltenen Bratschen des italienischen Geigenbauers Antonio Stradivari verkauft. Die McDonald Stradivari aus dem Jahr 1719 wird laut Auktionshaus Sotheby's auf mehr als 32,6 Ui. Millionen Euro taxiert. Damit wäre es das mit Abstand teuerste Instrument der Welt. Ja, Fun Fact dazu, sollte 2014 verkauft werden, aber keiner wollte sie haben.
Bei aller Liebe.
Ja, so für eine Geige vielleicht, ne? Aber für eine Bratsche so viel Geld.
Aber wird die denn gespielt?
Die wird gespielt, ja. David Aaron Carpenter, der absolute Bratschengott, der spielt die manchmal. Ich glaube, der spielt die nicht permanent. Aber die hatte auch sehr berühmte Vorbesitzer. Also, William Primrose, auch sehr bekannter. Bratschist hat die gespielt zum Beispiel. Ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht, also das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon ein bisschen gesagt, ich glaube, der Wert von dem Instrument liegt halt auch sehr stark daran, dass es halt dass zum einen nicht so viele Bratschen von Stradivari gibt und auch nicht mehr so viele auf dem Markt und eigentlich so die letzte Stradivari-Bratsche ist, die man im Moment kaufen kann. Und wenn du jetzt irgendwie, es soll ja Leute geben, die zum Beispiel ein Streichquartett mit Stradivaris ausstatten wollen, das halt eben das ganze Quartett Stradivaris haben. Und wenn man das machen will, dann braucht man, also heutzutage brauchst du halt eben genau die. Genau die brauchst du. Oh. Musst du dann beim Cello und bei den Geigen ein bisschen sparen. Da gibt's. Ich hab mal ein bisschen rausgesucht, was es so für andere teure Instrumente gibt. Zum Beispiel, also es ist irgendwie, es gibt die Gitarre von Elvis Presley, eine 1969er Custom Gibson für, was denkt ihr, für wie viel wurde die verkauft?
7 Millionen.
Nee, zu viel. Okay. Aber für so eine E-Gitarre $270,000. Mhm. Oder ein mit Blattgold verziertes Klavier von wem?
Das Franck Ribéry dann aufgegessen hat.
ebenfalls von Elvis Presley wurde für 600.000 Dollar verkauft. Oder dann gibt's eine Gitarre von Eric Clapton für 950.000. Oder richtig cool finde ich die Geschichte John Lennons Klavier. Und zwar, das ist jetzt nicht der weiße Flügel, den man jetzt so kennt von Imagine, sondern so ein Klavier. Also noch nicht mal ein Flügel, aber auf dem hat er halt Imagine aufgenommen für 2,1 Millionen Dollar.
Das finde ich beachtlich.
Das ist wirklich krass. Und der Käufer, den kennen wir auch, es war nämlich George Michael, der den verkauft hat. Also gekauft hat, genau. Oder Fun Fact, die teuerste Vuvuzela.
Bei WM, was war das, 2010?
Nee, nämlich mit Weißgold und Diamanten verziert für 15.000 Euro. Ist, glaube ich, gerade zu verkaufen, also falls jemand haben will.
Gibt es da Parallelen zwischen Vuvuzelas und Bratschen? Oder warum werden die alle nicht verkauft?
Ja, klang nicht vielleicht. Ja. Naja, wir haben diese Woche auch ein Lieblingsstück, nämlich, Moritz, du hast uns was mitgebracht.
Ja, das ist das Opus 13 Streichquartett von Mendelssohn. Und das ist irgendwie so ein das hat er, glaube ich, mit relativ jungen Jahren geschrieben. Ich schätze mal so um die 18 wird er da gewesen sein. Mendelssohn war so ein Wunderkind wie Mozart. Der hat mit 13 schon irgendwie so, weiß ich, irgendwie ein kleines Kammerorchester bei sich zu Hause gehabt, für das er komponieren durfte. Und der war schon einfach richtig früh reif, kompositorisch. Und das hat er, dieses Stück ist so orientiert an dem, an einem von den späten Beethoven-Streichquartetten, Opus 132, das ist auch A-Moll. Und irgendwie da hat er sich das ein bisschen so zum Vorbild genommen. Und das ist ein wahnsinnig reifes Stück für diese jungen Jahre.
Ich glaube, der war sogar 14.
Der war sogar 14.
Müssen wir nochmal nachschauen.
Ja, müssen wir nochmal nachschauen. Ja, okay.
Voll krass.
Ja. Irgendwie wahnsinnig leidenschaftlich, so wie man das vielleicht in den jungen Jahren erwarten könnte, aber eben auch schon so ganz tief und irgendwie, wie, als würde man schon so aufs Leben zurückblicken fast. Also wirklich ganz tolles Stück.
Wir hören mal in den Anfang rein. Ihr habt es ja vielleicht gehört, eine Live-Aufnahme aus Schweden.
Schweden, ja, das ist irgendwie eine Aufnahme, da hat man tatsächlich zwei Leute, die hier auch am Tisch sitzen, Thomas und mich.
Voll schön gespielt, Moritz.
Ja, ebenso. Und also das war also einfach über Mikael Rudolfsson, ein befreundeter Posaunist, der da so eine Ferienwohnung in Schweden hat, so ein Häuschen, wie das irgendwie auf einer Insel, wie sich das gehört, ohne, weiß ich nicht, ohne Elektrizität oder wie war das, ja, also eigentlich fast nur so richtig ohne Dusche, man musste irgendwie so mit dem Gartenschlauch und so, wie das
aber
halt
mit
so.
Sauna.
Aber mit Sauna natürlich. Und es war ein wahnsinnig schöner Urlaub, den wir da zusammen verbracht haben. Und ja, am Ende gab es halt ein kleines Konzert und da haben wir das Stück gespielt. Und es war. Ja, irgendwie schön, dass es dann einen Mitschnitt von gibt und ja, jetzt das so nach wie vielen Jahren, 3 Jahren wieder zu hören, ist ganz, ganz schön eigentlich.
Ja, ich finde die Aufnahme eigentlich also auch total gut und ja, ist ein tolles Stück. Also ich liebe Mendelssohn im Moment sehr und es ist einfach tolle Musik. Ja, ich habe noch einen Ausschnitt aus dem Mittelteil, können wir vielleicht auch nochmal kurz reinhören. Mal schauen, was da sonst noch so passiert. Es sind so verschiedene Themen, die dann teilweise auch gleichzeitig kommen und so ein bisschen überlappen.
Das ist total interessant. Also wenn man diese Einleitung hört, denkt man ja irgendwie so, ah ja, langsamer Satz. Aber es, wie man jetzt gerade schon gehört hat, ist auf einmal bricht es dann eben aus dieser Stille.
Kannst du jetzt nicht mal sagen, welcher Satz das überhaupt
ist? Das ist der erste Satz aus dem Streichquartett. Und ja, also das beginnt eben in diesem Choralartigen fast. Und dann kommt eben dieses Dululululum, also es ist die Bratsche, ja. Natürlich die Bratsche, die diesen Ausbruch auslöst und dann ist es ein Allegro eben, also ein wirklich intensiver, ja, ein bisschen manisch fast schon so ein Satz.
Und immer wieder mit so nachdenklichen Momenten, die dann wieder in dieses Manische führen. Mhm.
Thank you.
krass. Mit 14, also als Jugendlicher sowas.
Glaube,
also,
ja, aber ja, auf jeden Fall nicht viel älter.
Wir gucken es mal nach, ansonsten haben wir vielleicht wieder einen Zuhörer, der uns dann sagt, hey, oder.
Also ja, Mendelssohn Oktett ist mit 16, das weiß ich, aber jetzt bin ich tatsächlich auch nicht mehr ganz sicher, wann das geschrieben ist, ja.
Wahnsinn. Voll atemlos, toll. Mhm.
Ja, vielleicht, viele haben Mendelssohn ja gar nicht so, oder war eins dieser, war es auch so ein Wunderkind, so wie Mozart, oder?
Absolut, ja, also der war, der hat ganz früh schon angefangen und also der konnte auch irgendwie alles, konnte Klavier spielen, konnte auch sehr gut Geige spielen, wie Mozart und hat auch wie Mozart ein sehr kurzes Leben nur gehabt. Der ist nicht alt geworden.
Ja, ich habe mir hier die Lebensdaten mal aufgeschrieben, weil ich bin vorbereitet. Mhm. Geboren 1809 in Hamburg und gestorben 1847 in Leipzig. Tatsächlich nicht sehr alt geworden.
Und du hast übrigens absolut recht gehabt, Moritz. Er war 18 und nicht 14. Aber trotzdem beeindruckend.
Trotzdem total beeindruckend, ja. Ich hatte ja vorhin so ein bisschen über so nachdenkliche Momente gesprochen, das war jetzt gar nicht in dem Ausschnitt, sondern im letzten und am Schluss geht's dann auch nochmal richtig ab und das Ganze klingt dann so.
Rums.
Aber es geil. Ist so geil, so eine dieser Stellen, wo es halt so richtig laut wird, wo man echt, also es gibt ja so Stellen, wenn man spielt, auch wenn man dirigiert, aber noch mehr, wenn man spielt, wo man denkt, man flippt eigentlich fast aus. Und das ist so eine, also gerade als Cellist, man spielt einfach nur so Achtel unten, ne? Es könnte total langweilig sein, aber es ist so krass energiegeladen und dann muss es einfach, man spielt so laut man kann.
Es scheppert so richtig, das ist
ja
so geil.
Muss es dann auch. Ja. Und dann steht da einfach, okay, und ab jetzt noch mal ein riesiges Crescendo so und man kann gar nicht mehr lauter, aber irgendwie muss es gehen und dann spielt man halt irgendwie noch lauter. Das ist so geil. Und dann dieser Rezitativschluss am Schluss, ist die dam bam padadam, schrumm, super, voll geil.
Wow. Ja, sehr geigenlastiges Stück, ne? Also es ist irgendwie so, ich glaube, das Frühwerk von Mendelssohn war immer, also die ganzen Kammermusiken beim Mendelssohn Oktett ist ja auch so,
ja,
ist ja auch, also.
Bisschen Violinkonzertmäßig, ja. Aber also das bleibt auch so. Also wir haben über das Dunkel, den Dark Ride gesprochen, über diesen Dunkelraum. Ich habe mich jetzt, als Yannick das erzählt hat, erinnern können, wir haben vor 2 Jahren, war das?
Ja,
Jahren.
Also 2 Jahre vor dem letzten Dark Ride.
Haben wir ja schon mal einen Dunkelraum auch gehabt. Und da haben wir auch ein Mendelssohn-Quartett gespielt, aber eben das Opus 80, das letzte, F-Moll. Und da den langsamen Satz rausgespielt. Und da ist es, also das hat sich bei Mendelssohn tatsächlich von Frühwerk und Spätwerk nicht, da hat sich nichts in dem Sinne viel geändert. Er ist total immer noch voll gegen die Wand, sozusagen. Das zeichnet die Streichquartette aus. Das ist in einem anderen Werk von Mendelssohn gar nicht so sehr der Fall. Also da gibt es auch sehr so, wenn man an Sommernachtstraum oder so denkt, so ganz, so mozarteske Sachen, ganz filigran und auch das Violinkonzert, sehr, also irgendwie so feine Musik. Und auch die Klaviersachen, Lieder ohne Worte und so, diese Sachen, das ist, und eben in den Streichquartetten ist es dann häufig noch ein bisschen, ja, alles irgendwie noch krasser und intensiver.
Krass emotional. Mhm. Ja, auch, also muss man sich unbedingt anhören, dieses F-Moll-Streichquartett, finde ich als von den geilsten Stücken überhaupt.
Stocksteif und Brüder.
Ja, Mendelssohn war ja also sehr als Komponist bekannt, als Geiger und auch als Dirigent, was uns ja sehr gut zu unserem nächsten Thema bringt, weil Mendelssohn hatte einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Dirigieren, wie wir es heute kennen. Unter anderem war er einer der ersten Dirigenten, der einen Taktstock benutzt hat. Und das war damals ein komplettes Novum, war auch sowas, was viele Leute erst nicht verstanden haben. Und auch so, ich, bin jetzt nicht so wahnsinnig im Thema drin, aber ich glaube, also vor Mendelssohn war das Dirigieren viel statischer, viel weniger emotional, und wenn man so alte Texte liest, auch von Brahms oder sowas, dann steht dann in Kritiken sowas, dass dann mal der Dirigent eine Miene verzogen hat oder irgend sowas gemacht hat, was ja heute bei Dirigenten total normal ist, und es war damals was ganz Besonderes, oder dass der Takt nicht kontinuierlich geschlagen wurde, sondern dass da viel mehr passiert ist. Und da hatte Mendelssohn einen großen Einfluss drauf, was uns zu unserem heutigen Thema bringt, nämlich der Dirigent als Diktator. Es gibt nämlich, irgendwo stand auch, dass eine Besonderheit bei Mendelssohn war, dass er die Orchesterspieler zurechtgewiesen hat, wenn sie aufsässig waren, und gelobt, wenn er mit ihnen zufrieden war. Das war wohl auch was Besonderes.
Das aufsässig gefällt mir gut. Ja. Aufsässige Musiker.
Ich glaube, das war damals vielleicht, war wohl ein Novum. Kann ja vielleicht kurz sagen, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Ich glaube, so ein wichtiger, ausschlaggebender Punkt war halt eben der Skandal rund um Barenboim. Es kam Anfang des Jahres, gab es einen Artikel in Vans, ein Online-Magazin, und in dem haben sich einige Mitarbeiter von Daniel Barenboim kritisch über seinen Führungsstil geäußert und gesagt, dass er Machtmissbrauch begangen hat, also solche Sachen. Vielleicht kann jemand mal sagen, wer überhaupt Daniel Barenboim ist, ist ja vielleicht gar nicht selbstverständlich, dass die alle kennen.
Ja, also Daniel Barenboim ist irgendwie der Chefdirigent von der Staatskapelle in Berlin.
Auf Lebenszeit.
Gleichzeitig einer der Pianisten des letzten und dieses Jahrhunderts. Also hat irgendwie wahnsinnig viel, vor allem so die Mozart-Klavierkonzerte zum Beispiel, ist eine legendäre Aufnahme von ihm. Und der war halt schon in jungen Jahren weltbekannt. Der Mann von Jacqueline Dupré war ja, also man kennt ganz viele so Aufnahmen aus der Zeit.
Jacqueline Dupré ist?
Jacqueline Dupré ist eine der auch wichtigsten Cello-Solistinnen ihrer Generation gewesen. Die ist jetzt leider schon gestorben, ich glaube in den 90er Jahren wahrscheinlich an unter den Folgen von Multiple Sklerose. Und Barenboim ist eben auch, und das ist für das Thema auch interessant, er ist halt so die Galionsfigur des politischen Musikers. Also er hat dieses West Eastern Divan Orchester gegründet, das zum Teil aus Israelis und Palästinensern, aber eben auch aus ganz vielen anderen, also sozusagen, es soll eine Mischung aus jüdischen und arabischstämmigen Musikern sein. Und ja, das ist eben so eine politische Botschaft, die ihm ganz wichtig ist und die ihm ganz viel so mediale Aufmerksamkeit auch gebracht hat. Er war halt immer so der Botschafter für Verständigung und für, ja, also diese ganzen Werte, für die möglichst, also vielleicht auch ein Beethoven eingetreten wäre oder so in der Richtung. Also das war nicht nur Musiker, er ist nicht nur Musiker, sondern er ist eben auch so dieser moralische irgendwie, ja, Künstler, der mehr ist als ein Dirigent.
Genau.
Und gleichzeitig ist er total so eine öffentliche Figur und sehr divers eben, wird er auch wahrgenommen. Zum Beispiel gibt es ja über diese Zeit der Ehe mit Jacqueline Dupré gibt es ja einen Film, und das fand ich damals total krass zu sehen. Da wird er ja dargestellt von einem Schauspieler und er kommt halt überhaupt nicht gut weg. Also es wird ihm so ein bisschen so durch die Blume vorgeworfen, dass er sich dann, als Jacqueline Dupré krank geworden ist, eigentlich überhaupt nicht mehr um sie gekümmert hat und so und sich total zurückgezogen hat. Und das fand ich irgendwie so Wahnsinn. Ich meine, dieser Mensch läuft durch die Straßen Berlins und da kommt dieser Film raus über sein Leben ja irgendwie auch, und er wird total schlecht dargestellt und so. Also fand ich irgendwie krass, aber gut, ist einfach eine,
das gehört dazu,
Person des öffentlichen Lebens irgendwie so, ne?
Ja.
Genau, in der Berliner Orchesterszene ja super präsent und super wichtige Person. Ich habe mir mal so ein paar Zitate zusammengesucht, damit man vielleicht so ein bisschen versteht, worum es jetzt in den Anschuldigungen geht. Wir wollen auch nicht nur über Barenboim reden, aber so ein bisschen doch. Es haben sich dann nämlich auch ein paar ehemalige Mitglieder der Berliner Staatskapelle dann auch nicht nur anonym, sondern dann auch wirklich mit Namen zu Wort gemeldet. Zum Beispiel der Martin Reinhardt, der 13 Jahre Bassposaunist der Staatskapelle war, schreibt, ich habe die besten musikalischen Erlebnisse meines Lebens unter Barenbäumen gehabt und bin dafür sehr dankbar. Aber manchmal ist der Preis, den man dafür zahlt, einfach zu hoch. Oder die ehemalige Solopauke, Solopauke der Bayerischen Staatsoper ist. Hat
ein gesagt, Eher.
Also ein Eher, genau, Eher. Ja, ja. Willi Hilgers schreibt auch erstmal, alle haben ja so eine Hochachtung für ihn. Also es muss schon.
Das ist total interessant. Alle, die darüber ihn schreiben, stellen erstmal in den Vordergrund, dass es künstlerisch sozusagen, dass er unangreifbar ist.
Genau, so klingt das auch. Er schreibt, Barenbäum ist und bleibt für mich nach wie vor einer der größten Musiker, die wir auf diesem Planeten haben. Vielleicht sogar der größte. Es kommt aber ein Aber. Meine Gesundheit hat sehr darunter gelitten. Ihm wird halt von seinen Kollegen halt vorgeworfen, dass er sehr temperamentvoll und launisch gewesen sein sollte, dass er die Musiker schikaniert hat und dass es wohl wirklich einen großen Verschleiß von Musikern dort gab, die dann Schlafstörungen hatten und Stress und Angst und wirklich in Depressionen verfallen sind. Also der Pauker sagt, die reden davon, dass die irgendwie im Konzert angebrüllt wurden, solche Sachen. Oder der Pauker sagt, ich habe gesagt, Herr Barenbäum übrigens, ich heiße nicht Pauke, ich habe einen Namen. Mein Name ist Willi Hilgers. Und dann hat er gesagt, wissen Sie was, sind Sie nicht so sensibel, ich sage zu Ihnen, was ich möchte. Mhm. Also das ist wohl in der Probe gefallen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist es für viele unserer Zuhörer nicht so ganz greifbar, was das für einen Musiker bedeutet, wenn so eine Atmosphäre herrscht. Also was macht das mit einem?
Ja, also das ist ein zweischneidiges Schwert, diese Situation, in der man sich befindet als Musiker im Orchester. Auf der einen Seite sucht man jemanden, der so eine musikalische Autorität hat, dass man da alles für gibt, um die zu verwirklichen. Also jemand, der so überzeugend ist in seiner Vision, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich gebe jetzt alles, um den zufriedenzustellen. Und man hat auch das Gefühl, okay, der fordert das auch von einem. Also wenn man da einen schlechten Tag hat, unmotiviert oder unkonzentriert spielt, dann kommt sofort ein böser Blick oder dann ist sofort klar, das wird registriert. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Atmosphäre, in der Angst herrscht, in der diese Motivation dadurch kommt, dass die Leute einfach Angst haben, vor der Gruppe bloßgestellt zu werden oder persönlich angegriffen zu werden, sorgt für ein sehr verkrampftes Musizieren. Also ganz oft sorgt das dafür, dass die Leute sehr akkurat spielen, aber ein bisschen so auf Sicherheit und bloß nichts falsch machen wollen. Ja, und das ist ja, also das ist wirklich eine Frage, die noch zu klären ist generell, also die vielleicht auch gar nicht zu klären ist, was die besten Resultate hervorbringt. Ob es der Dirigent ist, der irgendwie kollegial mit seinen Leuten umgeht oder ob es der Dirigent ist, der alles abfordert, alles abverlangt und aber gleichzeitig dann manchmal Einzelne völlig vernichtet in seinem Stil.
Ich frage mich irgendwie so ein bisschen, wie das damit einhergeht, weil ich meine, die Staatskapelle ist ja so eigentlich so über viele Zweifel haben, wirklich einfach ein sehr, sehr gutes Orchester und mit einem Weltruf. Und es scheint ja trotzdem irgendwie zu funktionieren.
Also ich glaube, man muss dazu noch sagen, es gibt unter Musikern diesen Barenbäum-Tausi. Also die kriegen alle ungefähr 1.000 Euro mehr, weil Barenbäum da ist. Pro Monat, ja, den gibt's. Also es gibt eine gewisse Motivation für die ganzen Leute, die da spielen, die Klappe zu halten. Also es gibt, das kommt in den ganzen Artikeln auch, die ich tatsächlich auch verfolgt habe, kommt es auch zur Sprache. Also der hat unfassbar viel Geld rangeholt. Staatskapelle würde nie dort stehen, wo sie heute steht, ohne Barenbäum. Wenn der eine Tour macht und nimmt die Staatskapelle mit, dann allein, weil sein Name da steht, ist es überall ausverkauft, wird er überall eingeladen, kriegen die besten Bedingungen, die überhaupt möglich sind. So, das ist, und auch in der politischen Landschaft ist er eigentlich unanfechtbar. Im Kultursenat da in Berlin, ich glaube, das war auch so Thema bei diesen Artikeln, der Intendant kann im Grunde auch neben Barenbäumen gar nicht anstinken. Sagt irgendwie, ja, ich würde gerne mal dieses Programm machen und sagt Barenbäumen, nein, ich mache das Programm. Und dann muss das abgesegnet werden, weil da sind, der sorgt halt dafür, dass jedes Jahr, weiß nicht, 30 Millionen kommen, so vom Senat oder so in der Richtung. Also das ist wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal für Barenboim, dass er das eben schafft, nicht nur musikalisch so was zu leisten, sondern er ist auch einfach Politiker in dem Sinne und sorgt dafür, dass sein Laden richtig läuft. Und die Leute merken das auch natürlich.
Das ist was sich ja dann, was nur miteinander funktioniert, ne? Denn der Dirigent als Diktator muss dann auch wirklich unangreifbar sein. Sonst kann er sich das alles überhaupt nicht leisten, so zu sein. Also muss entweder musikalisch ganz toll sein oder er muss politisch irgendwie so abgesichert sein, dass sich niemand traut, irgendwas gegen den zu sagen. Gibt's ja irgendwie auch so, gab ja in Hildesheim irgendwie 30 Jahre lang einen GMD, der, glaube ich, einfach sehr, sehr fest installiert war und die konnten im Orchester machen, was sie wollten. Der wurde nie gegangen, weil er gute Verbindungen überall hin hatte und so. Oder man ist eben musikalisch so toll, dass man irgendwie dass er sich nicht angreifbar macht. So.
Ich glaube, darum ging es ja auch sehr viel jetzt in diesem Van-Artikel, ne? Dass dieses Unantastbare und dieser hohe Sockel, ob es den denn wirklich geben muss und ob sozusagen die außerordentliche musikalische und künstlerische Leistung sozusagen wirklich eine Immunität irgendwie mit sich bringt vor solchen Leuten. Also darum, das war, glaube ich, auch sehr kontrovers irgendwie.
Diese Genie-Kult.
Diese Genie, ja, genau, das unantastbare Genie, das genau, dass da irgendwie sich dann auch so viel rausnehmen kann, dass es irgendwie auf Kosten der Musiker oder was auch immer geht, so, ja.
Was wir beobachten können, ist auf jeden Fall, dass es weg davon geht. Also die meisten Orchester sind inzwischen so selbstbewusst, dass die das nicht mit sich machen lassen. Also diese Ära Barenboim oder wer das ist, Celi Bidake ist vielleicht noch so ein Beispiel.
Karajan
auch. Oder weiß nicht, genau. Also diese ganzen, Toscanini ist sozusagen der Urvater dieses Stils wahrscheinlich, vor dem die alle Musiker immer gezittert haben. Die ist ein bisschen schon zu Ende gegangen. Es gibt keine neuen, die nachwachsen, die sich das Gleiche rausnehmen könnten, würde ich sagen. Also es gibt vielleicht so ein Kurenzis, der jetzt beim SWR ist. Der kann
Christian Thielemann vielleicht, wobei das jetzt auch schon die alte Generation ist.
Stimmt. Das sind beides so Namen, wo man, also die auch schon so ein bisschen diesen Status innehaben. Der Kurenzis macht das, glaube ich, vor allem in Perm, da bei seinem Orchester. Im SWR wird er sich das nicht erlauben. Also von den Leuten, die mir erzählt haben, wie er da arbeitet, scheint es auch wirklich ganz kollegial und
SWR jetzt.
SWR, genau. Ist er ganz kollegial und eben genau nicht so, wie man das jetzt von einem Barenboim zum Beispiel erwarten würde. Also sozusagen der Wechsel hat schon stattgefunden. Es gibt halt jetzt noch diese Überreste sozusagen, die noch existieren. Ich habe dazu eine Anekdote. Ich bin kürzlich im Zug nach München gefahren und wollte eigentlich schlafen, setzte sich eine alte Dame neben mich und hat mich dann 3 Stunden zugelabert, was mich nicht sehr gefreut hat. Aber was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, ist, dass die hat halt erzählt, eigentlich nur von diesen Genies, die sie musikalisch erlebt hat. Die hat ist nie zu irgendwie anderen Konzerten gegangen. Die hat gesagt, ja, sie hat sich immer nur das Beste, also so zum Beispiel Zubin Mehta und Yehudi Menuhin, seien so ihre quasi Götter gewesen, zu denen fährt sie immer noch ganz weite Strecken zu den Konzerten und alles andere interessiert sie im Grunde nicht. Also es gibt, das hat auch sozusagen reale Konsequenzen auf den Markt, diese Leute, die einfach.
Das ist ein Kult.
Das ist ein Kult, das ist wirklich ein Personenkult, den man ja auch in der Popindustrie total hat. Aber in der Klassikindustrie hat es halt noch fast was Heiligeres.
Das merkt man ja auch an allen möglichen Gerüchten und Legenden, die sich dann so streuen. Ne? Also ich glaube, bei Barenboim gibt es diese, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber man hat sich immer erzählt, dass es die 4. Runde im Probespiel mit Barenboim gibt, also ein Gespräch. Das heißt, dass es ein Vetorecht gäbe von Barenboim.
Das gibt es auf jeden Fall.
Das ist so, ne? Genau.
Bei ihm zu Hause muss man nochmal vorspielen, das habe ich auch gehört. Ja.
Genau, das hört man so, ne? Das ist halt,
kann man sich gar nicht vorstellen, wie einem da dann die Pumpe geht, ne? Vor allem, wenn du es eh weißt, wie der so drauf sein kann und dann gehst du dann zu Daniel Barenboim nach Hause und dann musst du nochmal spielen. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Wahnsinn.
Mhm.
Ja. Ja, ich finde so, also so alte Schule ist für mich so Karajan immer so ein Beispiel, weil das ist so, es gibt so ein schönes Zitat vom Dresdner Dirigierprofessor Eckhard Klemm, der irgendwie so darüber spricht, dass es so ein neues Selbstbewusstsein bei den Musikern gibt und dass sowas halt einfach nicht mehr möglich ist oder ab den 70er, 80er Jahren eigentlich schon nicht mehr so wirklich möglich war. Sagt nämlich, vor allem die Selbstinszenierung von Herbert von Karajan führte jedem vor Augen, wie affig so ein Verhalten war. Und irgendwie, mir geht es bei Barenboim wirklich so, also bei Karajan noch viel mehr, wenn du dir Videos anschaust und was da so passiert, der hat bestimmt ganz toll geprobt und ganz toll mit den Musikern gearbeitet, aber was auch immer da vorne gemacht wird, also bei Karajan, der steht dann da und hat dann seine Hände, guckt immer ganz starr nach unten und ich als Musiker muss mir wirklich, also muss mich wirklich fragen, so was bringt mir das was da vorne passiert? Hilft mir das? Oder ist das nicht einfach ein wahnsinnig gutes Orchester, was sehr gut gearbeitet ist und was dann auch immer da im Konzert vorne passiert? Also ich kann da nicht so viele Impulse erkennen. Also
das ist aber trügerisch.
Vielleicht, also diese, aber man muss es mal erlebt haben. Ich habe die beiden jetzt nie erlebt.
Ja.
Ist dann immer was anderes, aber ich weiß es nicht.
Ja, also
es sieht für mich einfach nicht so schlüssig aus.
Nee, das ist aber bei vielen so von, ich meine, wenn man Gergiev anguckt, wie der dirigiert, dann, also irgendwie so 1 und 3 und 4 und sowas.
Aber es gibt ein paar Dirigenten, die guckst dir an und denkst dir so, boah, wow, ja.
Ja, das ist klar.
Verstehe ich genauso. Kurenzis ist so jemand da.
Ja.
Da denke ich mir, wenn du den siehst und der dirigiert, dann ist der so richtig, der ist richtig drin. Und dann denkst du als Musiker, ja, genau, da hätte ich Bock zu spielen und verstehe genau, was der will und das ist für mich eine klare Idee.
Das stimmt, aber es gibt schon diese Aura, die dann häufig genau solche Dirigenten umgibt. Das ist natürlich dann so eine Symbiose, auch vielleicht aus genau diesem Druck oder dieser Angst, die vielleicht auch aufbauen. Aber also die Leute spielen halt schon anders. Wenn dann so jemand da steht und macht dann irgendwie nur kleine Handbewegungen, aber also so ein super Orchester, die brauchen auch nicht mehr die 1, die 2 und die 4, sondern die brauchen eigentlich nur jemanden, der ein paar Impulse klar gibt und den Rest also halt irgendwie eher emotional oder gestalterisch durch seine Bewegung macht. Also dieses Organisatorische braucht man ab einem gewissen Level nicht mehr so stark. Deswegen, ja.
Ja, ich dazu vielleicht mal auch eine andere Anekdote. Ich war ein Weilchen lang im Dirigentenforum, das ist so eine, nennt sich das Eliteförderung des Deutschen Musikrats, da werden immer so ein paar Dirigenten im Jahr aufgenommen und bekommen dann ganz viel Kurse. Und wir hatten einen Kurs beim Beethoven-Orchester mit Kurt Masur. Und dann haben wir irgendwie natürlich relativ viel geprobt da und alles mögliche gemacht. Er hat so ein paar Sachen zu uns gesagt und gar nicht so viel. Aber es gab dann irgendwann die Situation, dass wir alle dirigiert haben, so einen Satz. Und ich meine, wir waren alle echt am Ende unseres Studiums so, die anderen Leute sind jetzt alle irgendwo GMD, sonst wo, also wirklich extrem fitte Leute. So. Und haben da dirigiert um unser Leben so und dann kam Kurt Masur und der war schon relativ alt und der konnte eigentlich gar nicht mehr so richtig dirigieren und stand nur vorne und hat irgendwie so sehr gesammelt und böse und ernsthaft geguckt und das Orchester hat aber einfach viel besser gespielt als wir getan, so, weil die den einfach auch beeindrucken wollten so, ne? Und das hat da was damit zu tun, ne? Wer da vorne steht, ob man dann denkt, okay, da hat man jetzt so eine Kapazität da vorne stehen, die da sind alle irgendwie anders inspiriert, als wenn da so ein Jungspund steht, der zwar tolle Bewegungen macht, aber die Leute irgendwie nicht erreicht.
Vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, mal zu erklären, was denn so überhaupt ein Dirigent macht, weil ich habe das Gefühl, vielen, vielen Leuten ist das gar nicht mal so klar. Was ist so, was macht das denn aus? Was für Aufgaben hat ein Dirigent?
Boah, viele. Also zum einen ist es derjenige, der die musikalische Idee oder die Interpretation verkörpert, mehr oder weniger. Also der muss den Plan haben für das Konzert und auch für die Probenarbeit. Also wie organisiert man sowas, dass ein Stück, was man jetzt neu lernt, oder vielleicht schon alle, ein paar haben es gespielt, manche nicht, wie organisiert man das, dass das am Ende im Konzert gut zusammenläuft? Also wie probe ich die schweren Stellen, wie führe ich die Flöte und die zweiten Geigen zusammen, die da parallel laufen? Also wie mache ich das in der Probe? Und auch gleichzeitig muss es jemand sein, der ganz viele Sachen checkt. Also der sofort merkt, okay, hier, der Solobratscher, der will mich absägen, so ungefähr. Der hat mich auf dem Kieker und dann muss der Dirigent sofort irgendwie das versuchen, entweder charmant oder mit auf den Kopf hauen quasi, so verbal, muss er das lösen, dieses Problem. Und das sind so eine Vielzahl aus Aufgaben, die so ein Dirigent hat. Und im Endeffekt ist es dann wie im konservativen Verständnis wäre es wie ein Pianist, der so eine Klaviatur hat. Das ist am Ende der Dirigent, der die Musiker wie eine Klaviatur so symbiotisch benutzt und am Ende eben das erzeugt, was er so als Vision hat. Natürlich ist die Realität ganz oft ein bisschen anders. Und die Musiker haben vielleicht ein bisschen mehr selber auch an Input vorzuweisen. Aber theoretisch ist es der alles bündelt und der alles zusammenführt.
Ja, und ganz erstmal platt gesagt, so für die Basics, also er gibt Einsätze, leitet die Musik, führt die Musik und gibt das Metrum und so. Also das sind erstmal so die Grundaufgaben. Ich meine, das, was du ansprichst, sind natürlich auch schon sehr wichtige Sachen, aber es geht erstmal auch, glaube ich, um die Organisation, dieser 30 bis 110 Menschen, dass die alle zusammen anfangen, aufhören und zusammenspielen.
Das ist richtig lustig, also, dass du das sagst als Schlagzeuger.
Natürlich, also
sag mal das, was man in der Hochschule hört.
Naja, erstmal darum geht es ja irgendwie.
Ja, ja.
Ich meine, also klar, das, was du sagst, das ist alles richtig, aber ich weiß nicht, wer zuhört, aber es ist auch Handwerk, viel Handwerk erstmal und genau.
Total, der Schlagzeuger sagt immer so, ich will einfach nur sehen, wie die Eins nach unten geht, der Rest ist
nicht. Also, genau.
Aber du wissen, wann ich draufhauen soll. Genau.
Ja, und dann kommt die Interpretation.
Aber wie, dafür sind drauf? Ja die anderen zuständig.
Ja, das machen die anderen dann.
Ja, das ist, glaube ich, ich werde ganz oft natürlich gefragt, was macht ein Dirigent eigentlich, weil sich das niemand so richtig erklären kann, das ist ja im Konzert, man erlebt ja nur das Konzert und da ist es irgendwie so ein bisschen sowas unerklärlich Magisches und viele erkennen auch wie ihr bei Karajan keinen wirklichen Zusammenhang zwischen dem, was er macht, manchmal auch schon, und dem, was die Leute spielen. Und ich finde das immer ganz gut, sich zumindest mal vorzustellen, dass es eine zweiteilige Arbeit ist oder der Großteil der Arbeit eben vor dem Konzert stattfindet. Und es da um die Probenarbeit geht und eben wie kriege ich dieses Orchester auch zusammen und das ist ja auch vielleicht nicht jedem klar, zumindest wenn man nicht drüber nachgedacht hat, die Leute, die im Orchester sitzen, haben ja alle nur ihre eigene Stimme da sitzen und wenn man ein komplexes Stück hat mit, was weiß ich, 38 Stimmen, die alle gleichzeitig ablaufen, niemand von den Leuten im Orchester weiß genau, was die anderen eigentlich alle machen, also allein das zu koordinieren und zu vermitteln ist eine hehre Aufgabe. Und dann kommt halt irgendwann das Konzert und also zu diesen Aufgaben, das zu organisieren, finde ich die schönsten Erlebnisse beim Dirigieren habe ich, wenn ich das Gefühl habe, sowas wie ich setze mich an die Spitze einer Strömung und führe quasi alle Emotionen, die gerade im Raum sind, auf einen absoluten Höhepunkt und zwar so, dass alle genau das Gleiche zum gleichen Moment spüren. Das würde auch sonst passieren, da steht vielleicht irgendwie ein Crescendo und dann steht Forte und dann werden alle lauter und dann spielen alle laut, aber das ist nochmal was anderes, als wenn da jemand vorne so suggestive, tolle Bewegungen macht, dass alle das Gefühl haben, ja, okay, jetzt gibt's so einen krassen Aufbau und dann legen wir alles in diesen Ton. So, und dafür ist es einfach manchmal richtig schön, einen Dirigenten zu haben.
Nicht nur manchmal, es ist ja.
Ja, man muss ja auch sagen, dass es auch ohne Dirigent geht zum Beispiel. Also es gibt ja Orchester, die spielen ohne Dirigent, wobei man da auch unterscheiden muss. Ich würde sagen, es gehen nicht alle Stücke ohne Dirigent.
Es gibt, wie in Frankreich gibt es dieses, wie heißen die, Les Dissonances oder irgendwie so eine Richtung. Die machen auch Brahms-Symphonien und alles Mögliche ohne Dirigent. Ist dann ein sehr, sehr hampelnder Konzertmeister. aber
ja, und in der Probenarbeit auch halt krass, ne?
Ist ziemlich krass. Also,
Wer probt das dann?
Ja, ich glaube.
Genau, aber da brauchst du dann ja auch jemanden, der es in die Hand nimmt. So. Also
genau, du kannst mit 80 Leuten demokratisch abstimmen, wie laut du da spielst. So.
Genau, aber also das ist ganz interessant. Das ist trotzdem, glaube ich, auch sehr gut funktioniert. Wahrscheinlich mit den vorhersehbaren organisatorischen Problemen. Also erfordert dann viel mehr Eigeninitiative und Überblick von den einzelnen Musikern. Meistens sind es eher Kammerorchester, die ohne Dirigenten arbeiten.
Und das
kleinere Formationen.
Halt, natürlich auch vielleicht ganz interessant zu wissen, so ein Orchester funktioniert ja tatsächlich für sich als eigenständiger Organismus. Ich habe versucht, das mal meinen Studenten beizubringen, die kein Orchester jemals gespielt haben, dass es ja da ganz, ganz viele Verantwortlichkeiten innerhalb des Orchesters gibt, die dafür sorgen, dass das Orchester für sich erstmal zusammenspielt. Der Dirigent ist ja eigentlich nicht dafür zuständig, um dafür zu sorgen, dass die erste Geige zusammen mit den Kontrabässen spielt, sondern das müssen die für sich selbst hinkriegen. Und das hat ja dann damit zu tun, dass es immer einen Stimmführer gibt und so weiter. Also es gibt so ganz, ganz viele Querverbindungen und Aufmerksamkeiten im Orchester untereinander, sodass das Orchester alleine spielen kann. Und da habe ich auch ein sehr schönes Erlebnis gehabt, als ich noch in meinem Studium einmal bei so einem, es war so ein Workshop mit dem, das hieß das Kritische Orchester, war in Berlin.
Geil, das gibt's wirklich, ne? Ich habe davon nur Geschichten gehört, aber.
Ja, ich habe mitgemacht einmal, das war auch so ein Auswahlverfahren und da wurden vier ausgewählt und ich war einer von den vier und dann.
Ich war mir nicht sicher, ob das ein Mythos ist oder ob es wirklich.
Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es gab's damals zumindest und es waren halt lauter so Berliner Philharmoniker und Co., die dann da saßen und dann waren wir eben wir vier und haben da dirigiert und so und irgendwann mal hat man Bruckner 4 gespielt und das haben die halt alle, also die Hälfte von denen hat das schon mit Karajan schon 10-mal aufgeführt und dann, also die kannten das in- und auswendig mit den größten Dirigenten gearbeitet und der vor mir hat da sich einen Wolf dirigiert, also hat zumindest irgendwie versucht, da was ganz Tolles draus zu machen und irgendwann ist Guy Braunstein, der Konzertmeister, ist aufgestanden und hat gemeint, setz dich mal hin. Hat den weggeschickt. Jetzt spielen wir mal alleine. Und dann haben die alleine gespielt und haben einfach unfassbar krass gespielt. Natürlich, bei dem Stück ist auch nicht schwer, das geht einfach geradeaus, da gibt es keine Probleme zu lösen und so. Aber die wollten halt mal zeigen, auch diesem ganzen Publikum, was da saß, wie geil so ein Orchester spielen kann ohne Dirigenten. Und das Tolle dann war, dass danach waren die fertig und dann hieß es, ja, Thomas, du bist der Nächste, mach's besser. Und ich habe um mein Leben dirigiert, keine Ahnung.
Aber
vielleicht nicht viel schlechter.
Die Vorgabe bei diesem Kritischen Orchester ist ja wirklich, dass die wirklich das dirigieren, was man zeigt, um damit halt quasi auch die Fehler aufzuzeigen, die man macht oder was man oder was für Impulse man gibt.
Ja, wobei ich mir nicht so sicher bin, ob das dann wirklich so immer so passiert. was aber auch interessant ist oder auch ein Teil dieses Konzeptes ist, dass das Orchester eben Rückmeldung gibt. Also da wird eben nicht nur der Prof, der da hinten sitzt, irgendwie irgendwelche Kommentare geben, sondern auch aus dem Orchester raus kann sich jeder melden und sagen, ja, ich finde die Idee, die du da hast, irgendwie toll, aber dann zeig sie wenigstens oder keine Ahnung. Also dass es eben so eine Rückmeldung aus dem Orchesterapparat rausgibt.
Was habt ihr denn so für unter Dirigenten erlebt? So? Also wir haben ja alle auch in anderen Orchestern gespielt und ich kann mich zum Beispiel so an so ein paar kuriose oder besonders exzentrische Dirigenten erinnern, aber was sind so eure Erlebnisse?
Ich hatte mal so einen Altmeister, Sir Colin Davis, das war ziemlich interessant, der hat sehr wenig gemacht und aber sehr bestimmt sehr wenig gemacht, das fand ich sehr, sehr toll. Also der hat wirklich ganz viel laufen lassen und dann immer wieder so Impulse gesetzt, das fand ich faszinierend. Den habe ich noch erlebt, den Sanderling mit Schostakowitsch 13. Das war auch ziemlich toll. Das ist, glaube ich, so seine Musik, die er so wirklich ganz, ganz fantastisch macht. Ich glaube, ich habe ja Peter Goelke und ich hatte auch Kurt Masur mal, zu dem ich noch erwähnen wollte, dass es auch jemand ist, der auf der Liste von Celibidache Darke und Barenboim vielleicht stehen könnte.
Auf jeden Fall.
Ja, ich habe ihn mir auch aufgeschrieben. Ja, ja. Also, weil, genau, stimmt. Fairerweise muss man das ja wirklich sagen, dass der Barenboim da ja nicht alleine dasteht.
Da gibt
es durchaus andere, die.
Auch so alte Schule mit einzelnen Leuten, die dann wirklich vernichtet wurden. Also da kann ich mich noch sehr lebhaft dran erinnern, wie das so war. Ja. Aber
ja, Entschuldigung.
Ich war eigentlich schon fertig.
Um nochmal auch auf dieses Thema dieser zwei Konzepte des Dirigenten zurückzukommen. Es gab in meiner Zeit an der Hochschule in Hannover zwei Dirigierprofessoren und der, als ich kam, war so eher der Typ Diktator und ich habe da auch mal im Hochschulorchester mitgespielt und so und das war echt so, dass alle mega Schiss hatten, dass er immer wieder einzelne Leute richtig fertig gemacht hat, so aus dir wird nie was werden und so. Und ich meine, das muss man sich auch mal klar machen, was das für jemanden bedeutet, der an der Musikhochschule ist, ambitioniert, der ein Probespiel gewinnen will und dann sagt ihm der Dirigent so, aus dir wird nichts. Ich meine, dann begräbst du dich einfach so.
Ja, und auch diese Stresssituation muss man sich ja vorstellen. Ne? Man ist ja dann ja wirklich, man ist ja eigentlich einer von 100 Leuten auf dieser Bühne, aber ist dann halt derjenige, der dann vor diesen 100 anderen Leuten dann rausgepickt wird und dann erstmal
vorspielen
ja,
muss oder so.
Ja, irgendwie sowas. Das ist eine riesige Stresssituation, das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Total krass. Und dann kam eben der neue Prof, das war dann der, bei dem ich auch studiert habe, A.G. Owe, der zu der Zeit so auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn war, so, also wirklich überall Chefdirigent war und ich finde auch wirklich ein fantastischer Dirigent. Und der hat dann die erste Hochschulorchesterphase gemacht und alle wussten, das war so ein bisschen auch dieser Fame-Faktor, so, ne, da kam irgendwie so ein berühmter Dirigent, nicht so ein Prof, sondern.
Ist auch nichts, was nicht selbstverständlich ist, dass man wirklich einen großen Dirigenten, dazu kann man ja schon erzählen, als Professor haben kann und der dann so ein Hochschulorchester leitet.
Und bei dem kam dann einfach so viel zusammen, der hat wirklich ganz toll geprobt und war eben noch so ein Fame-Faktor-Typ und so und ist eben jemand, der total auf der anderen Seite steht, also der den Leuten viel zu viel eigentlich erzählt, wie toll sie sind und so, und aber halt so eine Energie, so eine positive Energie verströmt, dass ich weiß immer noch, wie das war, da saß ich im Publikum und habe mir das Konzert angehört und es ist wirklich förmlich explodiert, dieses Orchester, und also ich habe selten sowas erlebt, dass man danach dachte, also man will schreien, wie geil das war, so, also es war ganz toll.
Ich hab A.G. Owe hier auf meiner Liste von kuriosen und besonders exzentrischen Dirigenten. Wir kennen ihn alle, oder?
Ja, wir kennen ihn alle und haben alle, glaube ich,
viel mit ihm gespielt.
Ja.
Deutschklang.
Ja, genau. Deutschklang, Pizzicato, nicht eilen, wobei ich echt sagen muss, das ist so die beste Weisheit, die ich bei ihm bekommen habe, wenn ich Pizzicato sehe, denke ich, nicht eilen, weil er es mir halt einfach gefühlt 200 Mal gesagt hat, Pizzicato heißt nicht eilen. Wir haben sogar ein T-Shirt geschenkt bekommen, wo es drauf stand und solche Sachen. Aber also ich kann es jedem mal empfehlen. Es gibt ein ganz, ganz tolles Video von A.G. Owe, um mal so ein bisschen zu verstehen, was so ein Dirigent alles machen kann und was da so auf der anderen Seite passiert, weil man sieht ja so, im Publikum sieht man ja Mimik und solche Sachen gar nicht. Und es ist bei so jemandem wie A.G. Owe durchaus interessant. Es gibt so ein Video von ihm, wo er irgendwie Candide Suite dirigiert und das ist, also eine höchst, also quasi, wenn man so sagen kann, so was maximal geht, was man machen kann, an Emotionen herauslassen und zeigen und präsentieren. Ich glaube, mehr als das geht nicht. Also zieht's euch rein, Candide Suite von A.G. Owe. Glaub ich, mit
Stück von Bernstein.
Ja, von Bernstein, sein Lehrer. Genau, ja. Und ich habe es auch mal mit ihm gespielt, Candide Suite, und es war irgendwie cool, weil es ist irgendwie eins seiner Lieblingsstücke und es gab immer so eine Stelle, da hat er so dirigiert, als würde er fechten und hat dann immer so böse geguckt. Aber irgendwie motiviert es einen dann schon. Also dazu.
Ja, bisschen viel Show.
Er ist
auch ein Showmaster.
Ja, inzwischen muss man also, das, sehe ich das, also so, das ist interessant bei dem. Ja, also man spielt die ersten Hochschulorchesterprojekte und denkt sich, boah, wie unglaublich, was der für Energie hier freimacht. Und dann merkt man, oh, er sagt aber die gleichen Sachen zu, weiß nicht, Bruckner wie zu Mozart. Und also so emotional, und also es wiederholen sich viele Sachen. Und dann irgendwann, ja, stellt sich dann bei den meisten Studenten dann irgendwie so eine gewisse Skepsis ein nach einer Zeit. Also mir ging es zumindest so.
Ja, also ich muss sagen, ich bin trotzdem irgendwie Fan, aber ich sehe das genauso. Ist schon einfach Showman und ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, das eine Mal ist er eine Probe gegangen und hatte eine Cornflakes-Packung mit seinem Gesicht drauf. Die hat er dann am Anfang der Probe gezeigt, weil als er, ich glaube, er war in Minnesota im Orchester und dann wurde halt irgendwie sein Gesicht auf eine Cornflakes-Packung, war dann halt irgendwie die Werbeikone, und er kam dann rein in die Probe mit dieser Cornflakes-Packung, wo er halt eben so schön groß drauf ist am Cornflakes-Essen und sagt so, ja, I'm famous in America.
Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass mich ein Konzert irgendwann mal, als ich es nur gesehen habe und nicht mitgespielt hat, gar nicht abgeholt hat. Mhm. Einfach aufgrund dieser überkrass zeichneten Show, die, wenn man sie halt als solche erkennt, dann irgendwie, die man ihm dann auch nicht mehr abkaufen kann. Und das hat mich extrem gestört damals, diese Musik, also glaube ich eine Tschaikowski-Symphonie, das irgendwie auch so an mich, also die Leute um mich herum waren alle geflasht und ich habe es irgendwie nicht verstanden, weil irgendwie dieses Show-Element, dieses Künstliche mich total irgendwie abgeturnt hat von der Musik so. Ja, es ist halt, ja, kann halt auch passieren, ne?
Und es ist halt aber einfach, finde ich, sehr, sehr ausgewiesenes Beispiel von einem, der sehr, sehr stark auf der positiven Seite, also ganz weit entfernt vom Diktator steht, trotzdem sehr genau weiß, was er will und das sehr genau probt, und aber das eben auf so eine Art, dass er nie jemandem das Gefühl gibt, dass er es nicht kann, sondern dass er es jetzt einfach beim nächsten Mal besser machen soll. Und das fand ich einfach immer total das gute Vorbild.
Da gibt es viele der Größten, sind eben auch genauso, ne? Also irgendwie Sir Simon Rattle ist, glaube ich, auch so ein Motivator eher.
Gustavo Dudamel. So
genau,
so
genau.
Beste also Beispiel. Da denke ich mir, wenn ich das sehe, da hat man einfach nur Bock. Also da will man wirklich einfach alles geben, komplett aus sich rausgehen. Und ich glaube, das bringt einem mehr, als da jetzt so irgendwie so mit Angst und Druck zu arbeiten. Ja. Also ich erinnere mich an irgendwie sowas mal mit Christoph Penderecki Requiem gespielt. Das war meine schlimmste Konzerterfahrung überhaupt. Das hatte noch andere Gründe, aber auch einfach, also irgendwie so, er ist halt so ein Grummelbär. Also ich glaube, er ist halt auch einfach so. Und also als Komponist, der irgendwie super krasser Komponist und ich mag seine Stücke eigentlich total gerne und habe mich dann sehr gefreut, mit ihm zu spielen. Und dann kam er in die Probe rein und hat irgendwie so guten Morgen gemurmelt und dann so, los geht's. Und dann hat er angefangen, so irgendwie ohne und das Ding dann durchgezogen, das ganze Requiem, und hat dann, also es hat dann aber so eine schlechte Stimmung verbreitet und hab's dann wirklich erlebt, dass es kam dann ein Stück, da gab's irgendwie, es war schlecht abgestimmt, wusste keiner, dass es kommt und die Noten waren da und keiner konnte es halt üben und irgendwie haben wir ihm das dann auch gesagt, so ja, dass das jetzt neu für das Orchester ist und zwar, also war der NDR hier in Hannover, das ist ein sehr, sehr gutes Orchester, aber das waren halt einfach, das Stück war schwierig und keiner wusste, dass es kommt. Und dann hat er sich da so sehr drauf versteift, dass er dann auch wirklich so die Bratschen einzeln hat vorspielen lassen. Und das war so eine Stresssituation, nicht so als Praktikant. Da dachten wir so, oh Gott. Also es ging dann so weit und dann hat sich dann irgendjemand geweigert und gesagt, so, wir machen das nicht. War irgendwie die Solo-Bratsche hat gesagt, so nee, ich spiele das jetzt nicht. Und dann war dann vorbei, aber das ging dann so weiter. Und dann habe ich mich auch erstmal eingeschlossen und das Ding, ich konnte es eigentlich schon, aber nochmal geübt wie so ein Verrückter und dann ist mir im Konzert in Hamburg auf der ersten Seite die Seite gerissen und ich bin nicht ins Stimmzimmer gekommen und dann habe ich es halt bin ich dann abgetreten und hab mir die Grütze da angehört und das geübt wie so ein Verrückter und hab so 2 Minuten gespielt und fertig.
Ja, das ist dann auch nur gerecht, oder?
Ja, vielleicht. Ja, hat sich
ist dem Kollegen in den Rücken gefallen, durch zu viel Üben.
Habt ihr Beispiele für schlechte Dirigenten? Wir müssen ja jetzt keine Namen nennen, aber...
Oh, doch, also, ich habe eins. Sorry.
Also mit Namen, oder?
Ja, mit Namen. Beethoven.
Beethoven, ja.
Nein, ist nur geil. Wir haben vor 2 Wochen so einen Workshop gegeben für... Jugendliche und junge Erwachsene, die selbst ein Konzert kreieren sollen. Wird es auch irgendwann mal geben, da werden wir bestimmt nochmal drüber reden. In dem Zusammenhang ging es natürlich um Beethoven, weil nächstes Jahr und Beethoven-Jahr und so weiter. Und Marion Leuschner vom Beethoven-Fest war auch mit dabei und hat uns 2 Stunden lang einfach ganz viel über Beethoven erzählt. Das ist richtig spannend und toll und ganz viele Sachen, die ich noch nicht wusste. Und sie hat auch darüber geredet, wie er wohl dirigiert haben soll. Und Beethoven war wohl tatsächlich lustig, weil wir vorhin über Mendelssohn gesprochen haben. Der hat nur die Emotionen dirigiert. Also der hat anscheinend überhaupt nicht den Takt geschlagen. Und wenn alle auf die 1 und eingesetzt haben, hat er einfach direkt diesen Klang gegeben und das Orchester konnte halt überhaupt nicht spielen danach. Und er hat seine eigenen Sinfonien uraufgeführt und das Orchester konnte, weil er dirigiert hat, das eigentlich aber nicht spielen. Und muss wohl so super krass diese Emotionen gezeigt haben. Und wenn es ganz leise geworden ist, ist er so unterm Dirigierpult verschwunden. Keiner hat ihn mehr gesehen. Wenn es groß war, hat er so riesig groß gewedelt und so. Also richtig witzig irgendwie. Und es zeigt natürlich auch ganz viel über Beethoven, so was ihm wichtig war. Und finde ich aber irgendwie auch toll, weil es gibt ganz viele Leute, die sagen, dass der Dirigent vor allem den Takt schlagen soll und vor allem organisieren soll. Und diese Emotion soll aus dem Orchester kommen. Und wenn dann der Komponist, also wenn man das hört, dass der Komponist selber, dass dem das eigentlich völlig wurscht war, also wo so eine 1 oder eine 3 ist, sondern die sollen einfach die Emotionen spielen, fand ich irgendwie super. Aber das Orchester
hat ja nicht geklappt.
Nur die eine Hälfte der Seite, ja genau.
Also schlechte Dirigenten erlebt man, naja, also die sind natürlich dann auch nicht hauptberufliche Dirigenten. Also wenn man so diese typischen Weihnachtsmucken, die jetzt alle so auf uns zukommen und die man jetzt vielleicht auch schon, da nenne ich auf keinen Fall Namen, aber also da hatte ich jetzt schon einige Konzerte, auch sehr kürzlich. Und ja, da ist es halt dann immer so, dass man als Konzertmeister dem Dirigenten eher so ein bisschen helfen muss. Man muss immer gucken, okay, das wird er auf jeden, man kann dann schon die Fehler voraussehen, mehr oder weniger. Okay, wird das zu langsam anfangen und dann schneller werden? Das heißt, man muss schon beim Einsatz schneller beginnen, als er das eigentlich zeigt, zum Beispiel. Das sind so Sachen. Oder man muss irgendwelche Enden, die ja auf jeden Fall verschlagen wird, muss man quasi wie ein Dirigent selber dann in die Hand nehmen. Ja, und die zeichnen sich natürlich dadurch aus, dass sie vor allem auch ganz schlecht proben und also irgendwie ganz viel zum Beispiel durchlaufen lassen und dann nicht verbessern. Sind total überfordert. Das sind häufig solche Chordirigenten eigentlich, die so einen Kirchenchor haben und die sich dann für 2-3 Projekte pro Jahr mal so ein Orchester gönnen. Und damit natürlich immer so ein bisschen überfordert sind. Und das ist irgendwie aber auch immer wieder, glaube ich, ganz, ganz heilsam für so ein Orchester, mit solchen Leuten zu arbeiten, weil man ist dann wirklich darauf angewiesen, man kriegt keine Hilfe, man muss das alles durch Zusammenspiel lösen. Und wenn man dann die Haltung annimmt, okay, das muss alles, diese ganze Organisation muss vom Dirigenten kommen, dann ist man verloren und spielt ein schlechtes Konzert. Das ist, also.
Und damit hilft man ja auch dem Dirigenten.
Nee, man muss.
So. Also auf die Art ja schon. Also ist ja ganz lustig, denn unsichere Dirigenten, die total überfordert sind, einmal im Jahr plötzlich da diese ganzen Musiker vor sich sitzen zu haben, mit denen sie sonst nie arbeiten können, plötzlich eine Partitur nicht vierstimmig wie so ein Chor, sondern viel mehr Stimmen, Instrumente, die sie irgendwie, bei denen sie sich vielleicht nicht auskennen. Und es passiert ganz viel gleichzeitig so. Also es ist ja echt tatsächlich auch relativ anspruchsvoll, dieser Job. Und wenn dann das Orchester aber gut spielt, dann passen sich ja auch die Dirigenten an das Orchester an und schlagen dann das Tempo, dass das Orchester spielt, so, ne? Und deswegen sind die oft dann auch ganz dankbar.
Ja, die sind ganz glücklich immer, ja.
Ich hatte mal genau auch so ein Konzert, auch mit Chor, und da hat der Dirigent war sehr nervös und hat irgendwie im Konzert die Reihenfolge vertauscht. Und hat dann irgendwie, weiß nicht, hat dann so ein ganz, das haben wir jetzt auch nicht so gesagt, so was für so einen Dirigent für Impulse gibt, ist ja auch wichtig. Man kann ja so einen ganz leisen Einsatz geben, wenn man den so ganz zart gibt, oder halt eben, wenn man ihn kraftvoll gibt, dann sehr ganz lauten. Auf jeden Fall hat er halt irgendwie gedacht, es kommt ein Stück, was sehr, sehr leise beginnt, und hat dann so einen ganz zarten Einsatz gegeben, und wir dachten uns alle so, hä, was passiert da gerade? Und dann haben wir halt eben die Trompeten losgelegt und alle, und es war halt super laut, und er hat sich halt so erschreckt. Wir haben halt einfach gespielt, weil wir gemerkt haben, so, okay, gut, das, was da jetzt vorne passiert, müssen wir jetzt einfach erstmal ignorieren, weil der ganz woanders ist, und es war halt so ein Stück, was halt super laut losging und eher schnell und so, und haben einfach gespielt, und er hat sich halt so erschreckt, dass er irgendwie so erstmal 20 Sekunden lang gar nichts gemacht hat. Wir haben dann gespielt und dann ging es dann irgendwann wieder. Aber das war, also es gibt auch ein Video davon, ich habe es leider nicht, aber ich würde es gerne sehen, und allein dieses Gesicht von ihm war Wahnsinn.
Na, aber es gibt natürlich auch die professionellen, sozusagen High-Rolling, die in den größten Häusern zu Hause sind, Dirigenten, die aber gleichzeitig auch eine Vollkatastrophe sind. Also erlebt man auch immer wieder, wie wahnsinnig schlecht Leute sein können, die in solchen Führungspositionen. Woran das genau liegt, kann man nicht genau sagen. Also es ist auch, sind es so politische Entscheidungen, Marketing-Dinger. Aber also man soll nicht auf die Idee kommen, dass nur weil der Name groß ist, dass man da jemanden hat, der irgendwie wirklich fähig ist. Oft genug sind die Orchester wahnsinnig sauer nach irgendwie so einem Projekt. Also es kommt sehr oft vor in größeren Orchestern, dass man das Gefühl hat, die Leute würden den am liebsten umbringen, der da gerade auf der Bühne steht. Darauf wollte ich übrigens auch noch mal kurz eingehen, weil das immer zu kurz kommt bei der Dirigent als Diktator-Diskussion. Man muss natürlich auch immer sagen, Staatskapelle Berlin zum Beispiel, wenn da jemand hinkommt, der wahnsinnig nett ist, der vielleicht ganz gut dirigiert, aber der nicht diese Aura hat, der nicht so dieses Ego auch mitbringt, von wegen, ihr steht alle in gewisser Weise unter mir, ich bestimme jetzt hier. Egal, obwohl ich weiß, dass du als Konzertmeister, der du da sitzt, wahnsinnig toller Musiker bist und das wahrscheinlich auch gut machen könntest und eine tolle musikalische Vision hat. Wir machen jetzt meine musikalische Vision. Also es gibt genug Orchester, die Dirigenten komplett zerstören auch. Also das muss man auch sagen. Also diese Diskussion ist auf diesem Auge manchmal ein bisschen blind, was so passiert, wie Orchester Dirigenten auch auflaufen lassen können mit was für Mitteln da, also auch Leute vom Orchester aus zerstört werden am Dirigierpult. Da wird dann einfach gesagt, ach nee, das haben sie nicht gesagt, so. Oder also einfach so sich blöd stellen oder irgendwie absichtlich schlecht spielen oder absichtlich falsch spielen. Das kommt durchaus auch bei Profi-Orchestern vor, weil dann so ein Machtkampf entsteht.
Stimmt, und man muss ja auch irgendwie sagen, dass so demokratische Ansätze in solchen Orchestergebilden tatsächlich auch schwierig sind. Also es braucht einfach auch eine Person, die das Heft irgendwie in die Hand nimmt und Ansagen macht und natürlich auch irgendwie diese 140 Individuen, die irgendwie tatsächlich teils komplexe Persönlichkeiten sind, die alle jahrelang studiert haben, in Klasse, Stellen, Positionen sind, alle selbst irgendwie Solisten sind, ein Riesenego haben und so, die dann alle irgendwie zu vereinen, da brauchst du auch irgendwie Aura, Führungskraft und all dies so. Ohne geht's gar nicht.
Also das. Ja. Nee, Entschuldigung, ich hab schon so viel gelabert.
Immer gleichzeitig.
Schön, aber ihr seid so höflich dabei.
Nein, du könntest ja. Nein, bitte, Thomas.
Nein, aber ich wollte jetzt unbedingt mal sagen, und zwar vielleicht was, was man sich, wenn man keine Musik macht, auch vielleicht als Vergleichsfeld so ganz gut vorstellen kann. Ich habe mich mal mit Mirko Slomka darüber unterhalten, der ja lange Zeit Cheftrainer bei 96 war, neulich noch mal kurz. So,
warte mal, gibt's noch einen Dirigenten, der Mirko Slomka heißt, oder?
Nein, tatsächlich mit dem Fußballtrainer Mirko Slomka, der die glorreiche Zeit in Hannover miterlebt hat und neulich noch mal eine nicht so glorreiche. Und der meinte halt, er würde total gerne mal dirigieren, so ein Orchester dirigieren, weil er ganz viele Parallelen sieht. Und das fand ich dann total spannend. Wir haben dann genau darüber geredet, also was macht einen guten Trainer aus, was macht einen guten Dirigenten aus? Ich glaube, es ist tatsächlich sehr vergleichbar. Denn du brauchst auf dem Fußballfeld brauchst du einen Trainer, der den Leuten vermittelt, meine Idee vom Spiel ist die beste. Obwohl da lauter super Fußballer sind, aber ich kann euch trotzdem sagen, wenn ihr in die Richtung spielt, werdet ihr richtig geilen Fußball spielen. Und wenn du das aber denen quasi aufzwingst, ohne dass sie auch selbst das Gefühl haben, dass es vielleicht die beste Version ist, dann werden die einfach nicht das machen, was du ihnen sagst. Also kannst im Spiel dann auch einfach nicht mehr so eingreifen. Und genauso ist es beim Dirigenten eigentlich auch. Du musst einfach jemand sein, der so eine tolle Vision von diesem Stück hat, dass alle sich quasi dem gerne anschließen und sagen, ja, ich habe vielleicht eine ganz andere Idee, aber das, was du mir gerade erzählst, macht irgendwie total Sinn. Und du bist auch so ein Typ, der vom Charisma und von der Art, wie du mit uns umgehst, uns irgendwie alle mitnehmen kannst. Und dann gehen wir aufs Feld und sind eine Mannschaft und haben richtig Bock. So, und das fand ich irgendwie spannend. Wir haben dann auch mal überlegt, ob wir ihn mal uns dirigieren lassen. Das ist aber irgendwie nicht zustande gekommen.
Du kannst ja mal Hannover 96 trainieren, Thomas.
Ja, hätte ich eigentlich Bock.
Wo der Gedanke so aufkommt, ja, genau.
Aber es ist ja auch so ein Ding, so Manager dirigieren, da gibt es ja auch solche Workshops. Mhm. Vielleicht ist ja dirigieren bringt es halt wirklich auf den Punkt. Du hast dann wirklich die viele Menschen vor dir und manchmal weißt du vielleicht auch gar nicht so genau wohin, aber du musst es dann irgendwie einfach nur geschickt verpacken und dich geschickt präsentieren und um dann halt irgendwie ein gutes Ergebnis rauszuholen.
Das ist halt krass, ne, wenn einem 80 Leute die ganze Zeit bei der Arbeit zugucken.
Hm. Und 80, also nicht 80 Leute, die nicht wissen, wohin mit sich, sondern die eigentlich schon eine ziemlich gute Vorstellung von dem haben, was sie wollen. Und dann musst du denen dann deine Vorstellung vermitteln. Tja, was hat dich denn dazu motiviert, Dirigent zu werden?
Ich glaube tatsächlich, so an der Hochschule habe ich so immer dann in irgendwelchen Orchestern gespielt und dann standen da irgendwelche Dirigenten und Dirigentinnen vorne. Das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich glaube, mein erster Impuls war tatsächlich irgendwann, dass ich dachte, oh, das kann doch nicht so schwer sein. Ich hatte irgendwie total Lust drauf, das mal selbst auszuprobieren. Und so. Und ich habe dann irgendwann einfach gemerkt, dass das was ist, was mir liegt, was mir Freude bereitet, dass ich gerne in so einer Position bin, so ein bisschen den Ton angeben zu können, aber gleichzeitig aber, und das ist vielleicht nicht bei allen Dirigenten so, macht das für mich nur Sinn, wenn das in der Gemeinschaft passiert. So So, ich habe auch ein Weilchen lang überall irgendwie dirigiert und war dann da irgendwie eine Woche im Hotel und hatte dann Vormittagsprobe, bin wieder in mein Hotel gegangen und es hat mir so überhaupt nichts gegeben. Ich hatte mit dem Orchester gar nichts zu tun, mit denen geprobt, Konzerte gemacht und so weiter und dann war ich wieder weg und ich habe nach der Woche gedacht, ich höre sofort auf zu dirigieren, weil ich nicht wusste, warum ich das mache. Für mich ist das nur schön, wenn ich das Gefühl habe, wir haben alle zusammen irgendwie in diesem Konzert was gemeinsam erlebt und was auf die Bühne gebracht, was uns allen wichtig war. Und da dann aber gleichzeitig das so ein bisschen steuern zu können und so, ist schon was, was irgendwie auch cool ist. Und so diese Machtposition zu haben, ist manchmal sehr fein.
Vielleicht ganz kurz zum Schluss, habt ihr Lieblingsdirigenten?
Ja, Carlos Kleiber ist natürlich immer so ganz oben auf der Liste.
Ja, geil, ist auch meiner.
Ja. Aber auch Abbado finde ich ganz, ganz großartig. Also ich würde, glaube ich, sogar auch so ein, okay, wie heißt der, René Jacobs, finde ich zum Beispiel, also der ist jetzt vielleicht nicht der beste Dirigent an sich vom Dirigentischen, aber also so, ich schätze die Aufnahmen einfach sehr, so was der so an mit dem Freiburger Barockorchester und so macht, finde ich zum Beispiel ganz großartig.
Mo, hast du jemanden?
Ne, waren alle schlecht.
Weiß ich nicht. Also ich fand Sylvain Cambrille beeindruckend, aber einfach, weil der so eine spannende Art mit den, also es war auch ein Jugendorchester und es war irgendwie spannend, wie der gearbeitet hat. Ich finde, der hat tolle Klangvorstellungen gehabt. Wir haben halt neue Musik gemacht, Lulu und so. Und das war irgendwie beeindruckend. Auch ganz eigener Stil irgendwie, wie er dirigiert. Es sieht wirklich teilweise so grobe Bewegungen, sehr sehr eigen so, aber fand ich irgendwie überzeugend, ja. War irgendwie prägend für mich, aber ja.
Ja, Carlos Kleiber ist wahrscheinlich einfach so, und Abbado auch, so ein Beispiel dafür, wie inspirierend Musik gespielt werden kann, so dass man das Gefühl hat, ist in jeder einzelnen Note sind alle im Orchester so höchst erpicht darauf, so das so lebendig wie möglich zu spielen, sondern das ist ganz toll.
Ja, und ich glaube, Kleiber war auch einfach, Kleiber war ja jemand, der war ja nett, ne? Also, ja.
Also man muss sich mal diese Proben angucken. Also es gibt,
ich liebe das.
Das ist ganz toll, ja. Aber es gibt auch, sobald er gemerkt hat, es wird gegen ihn konspiriert oder sowas, also es gibt irgendwie Gegenstimmen, hat er gesagt, ich bin da kurz mal weg. So, Pause, und dann ist er mit seinem Cabrio ist er weggefahren.
Hat er ganz viel abgesagt.
Genau, war dann einfach weg.
War so Wiener Philharmoniker hat er viel gemacht und so war auch so jedes, die meinten wohl so jedes zweite Projekt ist halt einfach, hat er nicht gemacht. Also, ja. Aber auch jemand, der auch ganz viel vorbereitet hat, ne? Kleiber hat dann immer so Striche gemacht fürs Orchester und die waren dann verpflichtend, die mussten gemacht werden, weil die von ihm kamen und glaube ich so ein ganz feiner Mensch. Und bei den Proben bei ihm finde ich es halt so faszinierend, weil der dirigiert und so und die in den Proben so wirklich, also dirigiert total gut und total impulsvoll und dann redet er die ganze Zeit und dirigiert und ist wirklich schon total gut und dann so, ja, und hier die Trompeten zu spät und dann, oh ja, hier in den Geigen, ja, noch ein bisschen mehr, ja, sehr schön und hier, zweite Posaune, zu laut und also die ganze Zeit sowas und so drin und das hat er alles nebenbei gemacht, ne?
Okay. Hast du dazu nicht eine Anekdote in einem Orchester, das wir jetzt nicht namentlich erwähnen, vom Dirigenten, der die ganze Zeit redet, während er dirigiert?
Ja, doch, ja, auch schon erlebt.
Okay, wir müssen es nicht erwähnen.
Ja.
Kannst vielleicht die grundsätzliche Situation ohne Namen oder den Standort zu nennen?
Oh, er zögert. Auf jeden Fall hat er das Orchester einen Aufstand gemacht. So, ne?
Genau.
Also, die ganze Zeit geredet.
Ja. Genau, hat die ganze Zeit mitgegrummelt und die Leute waren beleidigt, die halt einen Meter vor ihm saßen. Und ich glaube, er hat auch so all möglichen, ja, genau. Die haben sich einfach echauffiert, weil halt man ihrer Meinung nach nicht mehr so wirklich die Musik wahrgenommen hat, sondern nur noch das Gelaber in den Proben. Und kann ich auch ein bisschen verstehen. Naja.
Der Glenn Gould, der Dirigenten.
Genau.
Allen Aufnahmen.
Ja, im Jazz ist es ja cool. Ne? Wenn Lionel Hampton das macht, dann ist es kultig.
Ja, wenn Glenn Gould das macht, auch. Also, obwohl es mich auch manchmal ein bisschen stört. Muss
ja, Chelly B. Dark macht auch so bei so Höhepunkten immer so Bi, Bi, Bi. Richtig geil.
Ja?
Das klingt gut. Hätte Brahms reinkomponieren können.
weiß noch, bei meinem, ich war ganz beeindruckt von dem ersten Dirigenten, der irgendwie Einfluss auf mich hatte. Das war im LJO Baden-Württemberg und der hat einfach alles mitgesungen. Das war wirklich toll. Einfach alles mit, der hat einfach immer gesungen, der hat alles, der war da und bum, 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 alles, der hat einfach immer.
Hat er dann auch noch was gehört, oder?
Ja, das war jetzt nicht so laut, aber so, wenn du vorne saßt, dann hast du schon mitbekommen. Der hat einfach immer,
Gibt's viele.
Ja,
gibt's viele.
Also, Christoph Willicken.
Ivan Fischer zum Beispiel macht das, auch ein toller Dirigent. Immer wenn ich Aufnahmen von dem sehe, dann sieht man auch, wo er mitsingt. Oder singt sehr viel mit, ja.
Na gut, ja, dann sind doch letzten Endes die Dirigenten bei uns heute nicht nur schlecht weggekommen. Wir haben ein paar Veranstaltungshinweise oder einen Veranstaltungshinweis, vielleicht habe ich noch was vergessen. Wir spielen im Februar Kinderkonzerte in Hannover und Celle. Bis dahin erstmal nichts vom Orchester im Treppenhaus.
Nur
oder?
Die persönlichen Notfallkonzerte.
Doch, in 3 Tagen spielen wir noch in Friedrichshafen. Disco.
Stimmt, wir spielen
Freunde.
Disco in Friedrichshafen.
Ein letztes Mal die Disco-Maschine ausgepackt und das am Bodensee.
Dieses Jahr, ja. Ich fahre, glaube ich, 9,5 Stunden von Hamburg mit dem Zug. Katastrophe. Bodensee.
Dann bleibt mir, bevor wir nur noch in unser Musikstück zum Schluss überleiten, nur noch ein Danke an alle fürs Zuhören. Liked uns auf Facebook, gebt uns Bewertungen, besucht das Orchester im Treppenhaus auf Facebook und Instagram, sagt uns, wie ihr diese Folge schickt und auch einen Aufruf an diejenigen, die uns zuhören, die selber Musiker sind. Schickt uns gerne eure Aufnahmen. Wir wollen nicht nur im eigenen Saft baden, sondern wenn ihr Aufnahmen von euch habt, die wir spielen sollen, immer her damit, schickt die an podcast@treppenhausorchester.de. Und unser Musikstück zum Ausklang ist die 40. Sinfonie von Mozart in einer Live-Aufnahme von.
Oh, ich glaube, das ist dieses Orchester im Treppenhaus, was da spielt, ja. ja, das ist schon ganz schön lange her. Das in der.
15. Ziemlich sicher.
2015?
Ja, 4 Jahre her. In der Marktkirche in Hannover. Lustig, eigentlich. Ich kann mich vor allem noch daran erinnern, dass wir, nach dem Konzert sehr viel Wein getrunken haben.
In der Kirche.
In der Kirche.
In der Kirche.
Und dann haben wir uns nochmal hingesetzt und mit gemischten, also mit vertauschten Instrumenten nochmal dieses Stück gespielt.
Ja,
das war davon auch eine Aufnahme.
Davon gab es mal eine Aufnahme. Das war
ich weiß, dass ich da dirigiert habe.
Ich weiß nur, dass ich an der Pauke war.
Gut, also falls wir die ausgegraben bekommen, wird sie nachgereicht. Spielen wir das, da müsst ihr dann durch. Bis dahin müssen wir nur entscheiden, spielen wir den ersten oder den letzten Satz?
Letzten Satz, würde ich sagen.
Letzten Satz. Mozart, Sinfonie Nummer 40, der letzte Satz in einer Aufnahme, Live-Aufnahme des Orchesters im Treppenhaus für diejenigen, die noch dabei sein wollen. Ansonsten freuen wir uns auf das nächste Mal.
Stocksteif und Brüde. Der Podcast für klassische Musik. Thank you.
Ist schon vorbei. Ja, ich glaube ja. Seid ihr noch da? Ist ja kein Stück zum Einschlafen eigentlich. Egal, oh,
kein Stück zum Einschlafen.
Wir haben uns gedacht, ein Aspekt ist noch nicht zur Sprache gekommen. Und zwar gibt es natürlich auch Dirigentinnen. Aber zum einen ist es so, dass wenn man so über so alte Dirigiervorbilder spricht, da gab es einfach noch keine Dirigentinnen. Aber jetzt, Moritz.
Ja, jetzt gibt es ganz viele. So die ganzen Newcomer sind eigentlich, so diese neuen GMD-Positionen werden ganz oft jetzt von Frauen besetzt. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle Entwicklung, weil dieses Tabu, dass das mit irgendwas Männlichem verbunden sein muss, das ist doch schon sehr altbacken. Das war ja früher auch bei Orchestermusikerinnen so, dass die Wiener Philharmoniker ganz lange sich geweigert haben, da irgendwie Frauen aufzunehmen,
im Orchester
zu haben. Und das hat sich Gott sei Dank über die Jahre abgebaut und jetzt gibt es Frauen auch bei den Wienern. Und genauso ist es auch toll, dass es jetzt einfach ganz viele Frauen gibt, die diesen Beruf verfolgen und damit so erfolgreich sind und einfach zeigen, es geht ja doch und es geht sogar sehr gut und ja.
Ja, und vielleicht sind wir irgendwann auch so weit, dass Frauen genauso große Arschlöcher wie Männer sein können.
Oh, das ist das schön. Dass wir von Diktatorinnen reden müssen. Ja.
Okay. Oh yeah.
Und dann würde ich sagen, stoßen wir an auf das neue Jahr.
Ja.
Prost. Prost.
Allen ein frohes Weihnachtsfest.
Ja, fröhliche Weihnachten.
Ja.
Fröhliche Weihnachtskonzerte, Moritz.
Ja. Sind ja nur 10.
Werden.